ARD. Diesen Podcast hört ihr in der ARD Audiothek. In Slowenien gibt es das Vipava-Tal. Landschaftlich wunderschön. Weinberge, alte Burgruinen und jede Menge Wald. Drumherum ein hohes Bergplateau, eine beliebte Ecke für Wandertouristen. Mitte Juli 2016 ist Matea Zug in der Gegend unterwegs.
Mein Kameramann und ich haben was aufgenommen. Am 14. Juli 2016 im Vipava Valley.
Matea ist Fernsehreporterin. Sie arbeitet für einen slowenischen Nachrichtensender. Sie wohnt dort auch, ganz in der Nähe des Tals. Wahrscheinlich ist es so ein ganz normaler Tag, den alle Lokalreporter kennen. Sie und ihr Kollege sind für kleinere Aufträge unterwegs und drehen ein paar Bilder.
Und dann rief mich jemand aus der Redaktion an und meinte, da ist ein Flugzeug abgestürzt, in der Nähe von Predmeja. Fahrt dahin. Und mehrere Menschen sind tot.
Matea und ihr Kameramann machen sich auf den Weg nach Predmeja, einem kleinen Ort am Rande des Vipava-Tals. Als sie eintreffen, sehen sie zwischen den Bäumen eines Waldstücks Flugzeugtrümmer liegen.
There were pieces of the plane there, very scattered around. Two larger pieces were burned.
Zwei größere Trümmerteile waren verbrannt. Das Feuer war aber schon gelöscht worden. Das Heck des Flugzeugs lag extra. Das war nicht verbrannt.
Matea erinnert sich noch, wie schlecht das Wetter war für die Jahreszeit.
Ich hatte ein kurzes T-Shirt an, aber in Predmeja war mir ziemlich kalt. Ein Polizist hat einem Journalistenkollegen vom nationalen Fernsehen eine warme Jacke geliehen, weil es für kurze Ärmel zu kalt war. Die Einheimischen haben uns erzählt, dass es am Morgen starken Regen mit Sturm und heftigen Winden gegeben haben soll. Wir nennen diesen Wind hier Buria. Es war ungemütlich für Mitte Juli.
Als sie sich an der Absturzstelle umschauen, sehen sie die Überreste der Maschine. Aber keine Toten oder Verletzten.
Ein Polizist schilderte den Unfall. Er sagte, das Flugzeug sei gegen 11 Uhr vom Radar verschwunden und kurz darauf habe ein einheimischer Rauch gemeldet. Uns wurde gesagt, dass sich 4 deutsche Passagiere an Bord befunden hätten, der jüngste 38 Jahre alt.
Keiner der Passagiere hätte überlebt, sagen die Polizisten. Matea berichtet an diesem Tag und auch in den Wochen danach immer wieder über das Unglück. Noch Tage später findet sie kleine Teile des Flugzeugs in dem Waldstück. Und obwohl ein großer Teil der Maschine verbrannt ist, findet die lokale Polizei neben dem Wrack einen Gegenstand, der fast unversehrt ist. Ein blauer Rucksack. Darin 10.000 Schweizer Franken. Was der Junister-Chef Thomas Wagner mit dem Rucksack vorhatte, warum er an Bord einer kleinen Privatmaschine war und von diesem Flug nicht lebend zurückkam, das erzählen wir euch in dieser letzten Folge.
Das klingt ja wie ein Hollywood-Krimi, das gibt's doch gar nicht.
Ja, es ist einfach ein führungsloses Unternehmen. Das ist einfach ein Kopf, der von heute auf morgen unvorbereitet einfach weg ist.
Und ich glaube, dass in der Endphase, so blöd es klingt, der Teufel seine Finger im Spiel hatte.
Ich bin Sophia Wetzke und ihr hört Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Junister. Eine Produktion von Studio Soma und Zimmer und Zirk für den MDR. Folge 3, Mayday. Mit der ersten Razzia 2012, um die es in der letzten Folge ging, beginnt bei Junister eine neue Zeitrechnung. Die Staatsanwaltschaft durchsucht die Büros. Die Vorwürfe? Steuerhinterziehung, unerlaubte Versicherungsgeschäfte, Betrug. Wagner und zwei weitere Manager kommen sogar kurzzeitig in Untersuchungshaft. Bis dahin war es 10 Jahre lang quasi nur bergauf gegangen. Mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, immer mehr Portale.
Man ist immer hart am Wind gesegelt, man ist massiv gewachsen, man hat natürlich auch viel Neid und viel Ärger produziert damit und man hat eigentlich nie erklärt, was man da tut. Und dann kommt man automatisch irgendwann in so eine Ecke, dass man große Menge an Feinden hat tatsächlich und B natürlich auch in der Ecke, wo man das Schmuddelkind der Branche ist.
Wie hat denn der Rest der Branche auf Unistar geblickt?
Mit dieser Mischung aus Neid und Hass. Und ich glaube, beides war sehr ausgeprägt.
Er muss es wissen. Negative Berichte landen damals direkt auf seinem Schreibtisch.
Mein Name ist Dirk Rogel und ich war von 2014 bis 2016 für die Kommunikation von Unistar verantwortlich.
Dirk Rogel kommt erst nach der Razzia dazu und findet ein Unternehmen in der Krise vor.
Ja, die Reputation ist schlagartig futsch. Ne? Das heißt, es sind ja massive Vorwürfe auch gestellt worden. Und das ist ein riesiges Manko. Und das hat zur Folge, dass sie auch nicht mehr wirklich kreditwürdig sind.
Für ein Unternehmen wie Unistar, das permanent auf Geldfluss angewiesen ist, ist das der Worst Case.
Sie haben Probleme bekommen, Geldgeber zu bekommen. Sie hatten teilweise sogar schon Probleme, ein ordentliches Geschäftskonto bei einer Bank zu bekommen. Sie hatten Probleme, mit allen Partnern in der Touristik sauber zusammenzuarbeiten.
Unter all dem Druck entstehen auch intern enorme Spannungen. Und sie reichen hoch bis in die Chefetage. 2015 verlässt Daniel Kirchhoff das Unternehmen. Kirchhoff war nicht nur von Anfang an dabei, sondern auch Finanzchef. Er und Wagner kannten sich noch von der Uni. Lange Zeit haben sie sich sogar ein Büro geteilt. Doch jetzt haben sie sich voneinander entfernt. Kirchhoff geht im Streit. Und wieder mit jeder Menge schlechter Presse. Wagner wirft seinem langjährigen Partner öffentlich vor, Gelder veruntreut zu haben. Kirchhoff sagt auch heute noch, dass an diesen Vorwürfen nichts dran sei. Aus seiner Sicht sei ein anderer Grund ausschlaggebend für die Trennung gewesen. Unistar bekommt mehrere Angebote, die lukrative Reisesparte, also Seiten wie Ab in den Urlaub oder Flüge.de, zu verkaufen. Kirchhoff, verantwortlich für die Finanzen, sieht darin eine echte Chance.
Dann hatte ich halt die Meinung vertreten, dass man dann doch sich dem einen oder anderen Angebot mal nähern sollte, wenn man da fast die Milliarde erreicht hat. Und da hatte der Thomas Wagner eine andere Ansicht zu.
So erzählt es Kirchhoff 2018 in einer MDR-Dokumentation. Und er hat uns das auch nochmal bestätigt. 635 Millionen Euro bietet zum Beispiel Bertelsmann. Dieses Angebot nennt Thomas Wagner in einer Mail, die uns vorliegt, sehr tief. Der Verkauf scheitert noch vor den ersten ernsthaften Verhandlungen, weil Wagner ihn direkt ablehnt. Ein anderer Interessent bietet laut einem Medienbericht sogar 900 Millionen Euro für die Reiseportale. Auch hier sagt Wagner nein. Denn er hat eine andere Idee. Er will einen Teil von Unistar an die Börse bringen. Und dafür braucht er Geld. Wagner arbeitet in dieser Zeit wie ein Besessener, erinnert sich Dirk Rogel.
Der hat permanente 16-Stunden-Tage auch am Wochenende gemacht. Und es hat mir schon imponiert, aber das ist natürlich auch eine Arbeitsdosis, die sicherlich auf Dauer nicht förderlich für ein Unternehmen ist.
Ihm sitzen Geldgeber im Nacken. Ebenso die Konkurrenz, die Kunden, die Staatsanwaltschaft. Dazu noch die internen Streitereien. Zu viele Kämpfe an zu vielen Fronten? Wahrscheinlich steht er an diesem Punkt mit dem Rücken zur Wand und trifft eine folgenschwere Entscheidung, um sein Lebenswerk zu retten.
Für mich ist es tatsächlich die größte ungeklärte Frage. Wieso ist ein so, aus meiner Sicht, cleverer bis genialer Mensch, übrigens auch ein sehr vorsichtiger Mensch, der sich eigentlich immer wieder rückversichert, wieso lässt der sich auf einen so, aus neutraler Sicht, saudoven, ich nenne das jetzt mal so, saudoven Deal ein?
2016 bekommt Thomas Wagner ein verlockendes Angebot. Ein Kredit in Höhe von 15 Millionen Euro. Den wolle ihm ein Mann geben, der sich als israelischer Diamantenhändler vorstellt. Die Bedingung? Wagner soll ihm im Gegenzug 1,5 Millionen Euro als Sicherheit zahlen. In bar. Der Kontakt kommt über einen Mittelsmann aus Nordrhein-Westfalen. Wagner ist erst noch skeptisch. Er schickt zwei Mitarbeiter zu einem Treffen, um das Ganze abzuchecken. Das findet Staatsanwalt Dirk Reuter später in den Ermittlungen heraus.
Er hat dort Leute losgeschickt, die mit den Vermittlern dort verhandelt haben, die zurückkamen und gesagt haben, ich würde dir raten, die Finger von zu lassen. Ich glaube, wir haben mit der Mafia gesprochen.
Von außen betrachtet würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, ich lasse mich doch nicht auf einen Bargelddeal mit einem Unbekannten ein, der mir einfach so 15 Millionen Euro anbietet. Aber Wagner will das Angebot nicht ausschlagen. Vielleicht kann er es auch nicht ausschlagen. Staatsanwalt Reuter kennt solche Fälle.
das ist psychologisch hochinteressant, wie das läuft. Ja, das sind Leute, die verzweifelt sind, die Schwierigkeiten haben, die sich auf sowas reinlassen und dann passiert sowas.
Wagner hebt bei einer Leipziger Bank 1,5 Millionen Euro in bar ab. Die vereinbarte Sicherheit für den Kredit und packt sie in einen Rucksack.
Thomas Wagner konnte sich 1,5 Millionen auszahlen lassen, einfach so, ohne dass dort irgendwelche internen Schutzmechanismen waren.
Damit macht er sich auf den Weg nach Italien. Die Übergabe soll in Venedig stattfinden. Am 13. Juli 2016 steigt Thomas Wagner in eine kleine Chartermaschine. Mit an Bord sind Oliver Schilling, das ist einer der Mitgesellschafter von Unistar, außerdem ein Vermittler, der den Deal eingefädelt hat, und der Pilot. Sie landen auf dem Flughafen Marco Polo in Venedig. Wagner und seine Leute treffen den angeblichen israelischen Geschäftsmann am Hotel Anthony Palace, in der Via Enrico Mattei. Levi Vass nennt sich der Mann. Im Restaurant des Hotels unterzeichnen sie einen Kreditvertrag. Dann, auf dem Parkplatz des Hotels, übergibt Wagner Levi Vass die 1,5 Millionen. Im Gegenzug erhält er einen Geldkoffer mit einem Teil des Kredits, quasi einer ersten Anzahlung. Wagner schaut kurz rein, sieht darin die Scheine liegen, Schweizer Franken. Vereinbart ist, dass beide Parteien sich direkt danach bei einer Bank treffen, wo der restliche Kredit ausgezahlt werden soll. Das erklärt Wagner später in seiner Aussage bei der venezianischen Polizei, die uns vorliegt. Wir haben sie nachsprechen lassen.
Deshalb hielt ich es nicht für notwendig, das gesamte Bargeld zu zählen, da es auf der Bank ja ohnehin gezählt und geprüft werden sollte.
Wagner und seine Begleiter kommen bei der Banco Popolare di Vicenza in der Cal Goldoni an und warten dort auf Levi Vass. Und der taucht nicht auf. Die Unistar-Gruppe wartet und wartet und wartet. Was ist nicht mehr zu erreichen? Wagner versucht, ihn nach eigener Aussage mindestens dreimal anzurufen, lässt immer wieder klingeln. Dann ist das Handy plötzlich aus. Nach 1,5 Stunden gibt Thomas Wagner auf.
Da Levi spurlos verschwunden war, beschloss ich, zum Flughafen zurückzukehren, wo ich den gesamten Inhalt des Koffers überprüfte und feststellte, dass nahezu alle Banknoten falsch waren, da sie auf beiden Seiten die Aufschrift Faksimile trugen.
Faksimile. Nachbildung. Nur die oberste Schicht im Koffer ist echtes Geld. Der Rest ist gefälscht. Es ist nicht nur Falschgeld, es steht sogar groß und fett drauf. Irgendwie merkwürdig. Dieser Mann hat ein riesiges Online-Imperium aufgebaut und gilt selbst bei seinen Kritikern als genial. Warum fällt er auf sowas rein?
Natürlich kann man das nicht erklären. Das ist ja gerade der Punkt. Wenn ich auf die Leute höre, die professionell sind, dann würde ich sowas nicht tun.
Und wenn ihr denkt, das klingt schon wie ein Wirtschaftskrimi, es wird noch absurder. Einen Tag nach dem geplatzten Deal, am 14. Juli 2016, steigen Thomas Wagner und seine Begleiter wieder in die gecharterte Kleinmaschine vom Hinflug. Eine Piper. Das ist so ein kleines Flugzeug, knapp 8 Meter lang, mit einem markanten Propeller an der Nase. Um 10.17 Uhr hebt das Flugzeug mit der Kennung N710CC in Venedig ab. Die Flugroute führt über Slowenien in Richtung Deutschland. Das Wetter ist schlecht. Schon kurz nach dem Start bittet der Pilot die Flugsicherung um Kursänderung. Er will das Unwetter umfliegen.
Guyana Radar, November 710, Charlie Charlie, good morning.
November 710, Charlie Charlie, Guyana Radar identified. Maintain flight level 130. Confirm avoiding action.
Okay, we maintain 130 due to freezing conditions. I would prefer to go direct to Klagenfurt if possible.
Wir konnten das Funkprotokoll von dem Flug auftreiben. Ihr hört es hier vertont.
Okay, we descend a little bit, but I have icing problems. I would prefer to stay a little bit longer on this altitude.
November 710, Charlie Charlie. Roger. Level 145 is approved.
Der Pilot meldet der Flugsicherung, dass er Probleme mit Eis an der Maschine hat. Um 10.51 Uhr kommt sein letzter Funkspruch.
Mayday!
Charlie, Charlie, do you read? Do you read?
Um 10.52 Uhr verschwindet das Flugzeug vom Radar. Als Wagner nicht wie geplant nach Hause kommt und nicht erreichbar ist, schreibt ihm seine Lebensgefährtin eine SMS. Die ist nur ganz kurz. Trotzdem läuft es mir kalt den Rücken runter.
Melde dich mal bitte. Ich mache mir Sorgen.
Dirk Rogel, der damals Kommunikationschef bei Unista ist, erzählt uns, dass die meisten in der Firma gar nicht wussten, dass ihr Chef nach Venedig geflogen ist. Er denkt sich dabei auch erstmal nichts.
Er reist selten, insofern ist es schon bemerkenswert, wenn er dann mal 2 Tage außer Haus ist. Das fanden andere auch. Huch, wo ist er denn?
Konstantin Kourousidis arbeitet zu dem Zeitpunkt nicht mehr für Unista. Im Jahr vorher hat er das Unternehmen verlassen, weil ihm der ständige Krisenmodus zu viel geworden ist, sagt er. Er sei mit Wagner aber noch eng befreundet gewesen. Und er weiß von dem Flug.
Ich habe versucht, den Olli anzurufen. Ich wusste, der fliegt mit. Der ging gar nicht mehr ans Telefon. Thomas nicht erreicht. Das Handy war nicht mehr an. Und dann habe ich Angst bekommen, ist ja klar.
Zu dem Zeitpunkt ist Wagner schon tot. Ebenso sein Mitgesellschafter Oliver Schilling, der Vermittler und der Pilot.
Und ich war tatsächlich auf dem Weg in Urlaub. Also ich habe gerade mein Büro abgeschlossen und war kurz vor Berlin, als dann eine große Tageszeitung anrief, hey, kann es sein, dass Ihr Chef gerade in Slowenien abgestürzt ist?
MDR Thüringen, die Nachrichten.
Mit Tom Horn. 4 Deutsche bei Flugzeugabsturz in Slowenien getötet. Der Unista-Gründer Thomas Wagner ist bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen. Wie das Leipziger Internetunternehmen MDR aktuell bestätigte, ist Firmenchef Wagner unter den 4 Toten des Unglückes.
Wir haben gleich am nächsten Morgen eine Betriebsversammlung gemacht und da ist auch viel geweint worden, ist viel aufgearbeitet worden. Aber es gab da natürlich immer auch gleich Themen, die anzugehen waren. Es gab ja fortlaufend auch Gerüchte, die zumindest kanalisiert und geordnet werden mussten, wenn auch nicht immer gleich vollständig beantwortet werden konnten.
Welche Gerüchte denn?
Ich glaube, das größte Thema war tatsächlich, war das ein Anschlag? Ist ja umgebracht worden.
Oder hat Wagner sich abgesetzt und war gar nicht im Flugzeug? Auch das wird nach dem Absturz spekuliert. Der offizielle Bericht mit der Absturzursache wird erst Jahre später erscheinen. Für Unista ist Wagners Absturz die Stunde Null. Der Kopf, das Mastermind, ist weg. Und sein Tod liegt offen, wie kritisch die Lage bei Unista tatsächlich ist. Nur 4 Tage nach dem Absturz meldet Unista Insolvenz an.
Wir sind ja als Insolvenzverwalter viel gewöhnt und haben schon viel gesehen.
Lukas Flöter wird im Sommer 2016 mit der Mammutaufgabe Unista betraut.
Da ich ja schon in den Tagen vorher von dem Absturz gehört hatte, das Unternehmen kannte und natürlich nicht nur die Geschichte, sondern auch die Branche durchaus interessant fand, habe ich da nicht lange überlegt.
Flöter empfängt uns in seiner Kanzlei. Ein schickes altes Gebäude in Halle. In einem großen Konferenzraum mit hoher Decke, Fischgrätparkett und abstrakter Kunst an der Wand. Flöter ist ein schlanker Mann mit Glatze. Kommt im Anzug mit weißem Hemd, oberster Knopf offen. Er ist selbst in Leipzig geboren.
Und ich glaube, ganz Leipzig, ganz Sachsen war ja stolz, so ein großes Unternehmen zu haben. Auch so ein klassisches Start-up-Unternehmen aus der Garage zu einem millionenschweren Konzern sich entwickelt. Und das habe ich natürlich verfolgt.
Er ist einer der renommiertesten Insolvenzverwalter Deutschlands. War mit den Krisen bei Air Berlin, bei der Schnäppchenmarktkette McGuides und der Fahrradmarke MIFA betraut. Trotzdem, sagt er, ist Unista als Fall außergewöhnlich.
Dass da der CEO, also der Chef des Konzerns, tödlich verunglückt ist und das Unternehmen auch, wie wir auch später an verschiedenen Stellen gesehen haben, sehr stark auf ihn persönlich zugeschnitten war.
Normalerweise, sagt Flöter, sind die Chefs von insolventen Unternehmen ja noch da und können in den Prozess einbezogen werden, können gefragt werden.
Was war da los? Was läuft da? Was steckt hinter diesem Sachverhalt? Und viele Dinge, viel Wissen, was einfach im Kopf von Thomas Wagner war, war verloren gegangen. Und es waren auch viele Antworten auf meine Fragen, die wir bekommen haben, wo es immer nur hieß, das hat eigentlich immer Thomas Wagner selbst gemacht.
Flöter und seine Kollegen machen sich an die Arbeit. Das heißt in dem Fall erstmal Ordnung in die Bücher bringen. Je weiter sie sich reingraben, desto klarer wird das Bild. Ein Bild, das ihnen bekannt vorkommt.
Was wir häufig bei Startups sehen und vor allen Dingen dann auch bei so inhabergeführten Unternehmen sehen, dass oftmals die Strukturen, die Organisationsstrukturen des Unternehmens nicht mit dem schnellen Wachstum standgehalten haben und nicht mitgewachsen sind. Und das ist schon doch ein bisschen chaotisch war, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Form von Naivität vielleicht, weil man auch denkt, irgendwie kriege ich das schon hin.
Wie sehr Younes da zu kämpfen hatte, kann Flöter anhand der Zahlen bald nachvollziehen.
Wir haben dann schon festgestellt, dass also auch in Thomas Waren in den letzten Monaten zumindest unter einem ganz, ganz großen Druck stand, weil eben es nicht mehr gereicht hat, das Geld, um die Gläubiger jeder einzelnen Gesellschaft zu befriedigen. Und er einfach dann dort das Geld genommen hat, wo eben gerade Geld da war, um dann die Gläubiger zu befriedigen, die am meisten Druck gemacht haben.
Flöter glaubt, dass der permanente Verteidigungsmodus, in dem Younes da war, irgendwann dazu führte, dass im Unternehmen die Perspektive verloren gegangen ist. Für das, was wirklich wichtig war.
Ja, wenn ich Heerscharen von Anwälten nur dafür bezahle, sich immer gegen alles zu wehren und überall die Baseballschläge auszupacken und überall zurückzukloppen. Das kostet Energie, Zeit und Geld, was mir natürlich dann an anderer Stelle fehlt. Gerade wenn ich mich eigentlich in einem Krisenunternehmen fokussieren muss auf die Dinge, die am meisten brennen.
Die Insolvenz zieht eine Kettenreaktion nach sich. Mehrere Tochtergesellschaften sind ebenfalls zahlungsunfähig. Für die Beschäftigten kommt das unerwartet. Arbeitsplätze, die jahrelang gesichert schienen, sind plötzlich gefährdet. Dass Younes da nach außen hin so erfolgreich, aber innen schon so brüchig war, das ist für Lukas Flöter bei dieser Art Unternehmen symptomatisch.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch bei Startups generell, die erstmal immer auf den Umsatz schielen, um die große Story zu haben und zu sagen, ich mache hier so und so viele Millionen, so und so viele Milliarden Umsatz. Aber was bleibt denn eigentlich am Schluss davon übrig?
Neben der Insolvenz beginnt die Suche nach Antworten. Was steckte hinter dem geplatzten Deal in Venedig? Und warum ist das Flugzeug abgestürzt? Staatsanwalt Dirk Reuter ist gerade im Urlaub in Österreich, als er vom Absturz seines Hauptverdächtigen erfährt. Reuter ermittelt zu der Zeit bereits seit mehreren Jahren gegen Younes da. Wir erinnern uns, die Razzien. Er übernimmt auch in diesem Fall die Ermittlungen und reist selbst nach Venedig und Slowenien.
Wir haben vor Ort mit den ermittelnden Behörden gesprochen, wir haben Fotos gesehen, wir haben auch den Sound gehört, Mayday, Mayday, Icing und uns das angehört.
Was die kleine Propellermaschine angeht, ergibt sich für ihn nach den Ermittlungen folgendes Bild.
Sie ist dann losgeflogen und sie ist in eine Gewitterfront reingeflogen. Und in dieser Gewitterfront hat es nicht nur geregnet und geblitzt, sondern es war sehr kalt, es war unter dem Gefrierpunkt. Und die Maschine ist deswegen wohl vereist. Das bedeutet, dass bei den Tragflächen sich Eis bildet. Und das hat zwei Wirkungen. Das eine ist, die Maschine wird zu langsam und kann deswegen nicht in der Luft gehalten werden und sie wird auch nicht mehr steuerbar. Und die Maschine ist dann wohl offensichtlich in einen Sinkflug geraten, ist dort zu schnell geworden. Dann sind die Höhenleitflüge abgerissen und sie ist dann unkontrolliert relativ steil in dieses Waldstück reingeflogen.
Dass Thomas Wagner zusammen mit den anderen Passagieren dabei ums Leben gekommen ist, steht für Reuter außer Frage.
Es gab ja auch Verschwörungsmythen, dass der Thomas Wagner gar nicht tot ist, sondern dass er sich dort entzogen hat. Da gab es auch überhaupt keine Grundlage vor. Die Leichen sind alle gerichtsmedizinisch untersucht worden. Und es ist aufgrund der DNA-Untersuchung auch klar, dass die vier Personen in dem Flugzeug saßen.
Ein Grund für verschiedene Theorien ist zum Beispiel der blaue Rucksack mit den Schweizer Franken. Wieso lag der unversehrt neben dem Wrack?
Es war so, dass beim Aufprall des Flugzeuges der Rucksack von Thomas Wagner aus dem Fenster geflogen ist. Man muss sich das vorstellen, dass bei einem Aufprall, das habe ich auch gelernt, das wusste ich vorher auch nicht, ein Übertrieb in der Maschine entsteht und deswegen alles nach rausfliegt, was irgendwie rausfliegen kann.
Vielen, die Wagner nahe standen, fällt es bis heute schwer, über den Absturz zu sprechen. Wir fragen über einen engen Freund, Wagners Ex-Partnerin und die Familie an, aber die wollen nicht darüber reden und damit abschließen. Absolut verständlich. Anders Konstantin Korosidis.
Und dann war das für mich natürlich schlimm. Ja, so war das.
Ist es auch immer noch, wenn Sie darüber erzählen?
Merken Sie, ja. Ja.
Wenn Sie eine kurze Pause machen?
Nö, das passt. Das ist, sag mal, ich bin jetzt so über den Berg weg, ich kann darüber reden, aber es war natürlich für mich eine Katastrophe, weil Thomas ein Guter war. Er war kein Böser.
In den Monaten nach dem Absturz äußert Kourosidis immer wieder Zweifel daran, dass es ein Unfall war. Auch öffentlich.
Ich war im Delirium. Ich dachte, den haben sie umgebracht. Sie können den perfekten Mord, gibt's natürlich. Natürlich können sie ein Flugzeug manipulieren. Als die Medien das aufgegriffen haben, Kourosidis zweifelt natürliche Absturzursache an, war das natürlich wieder Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die gesagt haben, ja, Faktenverdreher, er will es nicht wahrhaben. Und dann fängt er an rumzuspinnen und jetzt ist das die Lösung. Kann ich verstehen, aber der Zufall war mir zu viel. Es war für mich wie eine diabolische Verschwörung.
Erst 4 Jahre nach dem Unglück erscheint der offizielle Abschlussbericht der slowenischen Behörden. Der kommt zu dem eindeutigen Schluss, das schlechte Wetter war die Ursache für den Absturz. Staatsanwalt Dirk Reuter sagt das im Gespräch mit uns auch immer wieder. Und mit viel Nachdruck.
Es war ein Fehler des Piloten, in dieses Gewitter reinzufliegen. Die Maschine war nicht dazu geeignet, dort durch so eine Gewitterfront mit dieser Kälte durchzufliegen. Da habe ich keine Zweifel, dass dort irgendjemand irgendwie manipuliert hat. Keine Zweifel, ob irgendjemand in Selbstmordgedanken dem Piloten ins Lenkrad gegriffen hat. Auch diese Spekulationen gab es. Keine Zweifel.
Genauso deutlich ist Reuter auch, was den Betrug an Wagner in Venedig angeht. Der folgte einer Masche, die in der Kriminalistik eine ziemlich bekannte ist. Es gibt dafür sogar einen Begriff. Rip Deal. Ein Vorgang, bei dem ein Mensch dazu gebracht wird, Bargeld zu übergeben und im Tausch dafür Falschgeld bekommt.
Bei der Frage, wie ist diese Straftat begangen worden, habe ich auch keinen Zweifel, weil das ganz klar zu sehen ist, dass dieser als Levi Wass Auftretende dort über diese Vermittlungskette sozusagen so getan hat, als wäre er ein Diamantenhändler, der natürlich dort nicht im Internet zu finden ist, weil er als Diamantenhändler natürlich unter der Decke arbeitet. Diese ganze Story ist total nachvollziehbar. Für mich ist ziemlich klar, wie das alles passiert ist.
Eine ganze Kette von Vermittlern hat Levi Wass und Thomas Wagner zusammengebracht. Einer von ihnen wird dafür später verurteilt. Der Mann hatte eine Architektin aus Nordrhein-Westfalen mit einem ähnlichen Rip-Deal abgezogen, auch in diesem Fall zusammen mit Levi Wass. Der angebliche Diamantenhändler ist aber bis heute auf freiem Fuß, erzählt uns Reuter. Weil er sich im Ausland aufhält, komme man nicht an ihn ran.
Wir wissen, wer es ist, und wir haben ihn aber nie in Deutschland ins Gefängnis gebracht.
Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und die INES, die integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, werden für ihr Vorgehen gegenüber Junister immer wieder kritisiert. Auch heute noch. Vor allem von Ex-Mitarbeitern des Unternehmens. Ein Vorwurf richtet sich dabei an Dirk Reuter. Warum ermittelt der gleiche Staatsanwalt, der gegen Junister ermittelt hat, auch im Fall des Flugzeugabsturzes? Ist das nicht ein Interessenkonflikt?
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da das Bild hat. Und das ist aber ein falsches Bild von der Staatsanwaltschaft. Wir sind nicht Gegenpartei zu der anderen Seite, sondern wir sind da, um Straftaten aufzuklären. Soll ich denn jetzt schlechter ermitteln gegen Levi Wass, weil ich vorher gegen Thomas Wagner ermittelt habe? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil ich in den Vorermittlungen schon viele Erkenntnisse hatte, konnte ich dort schneller, tiefer in die Sache einsteigen. Ich konnte gleich loslegen und dort ermitteln.
Ebenso finden mehrere ehemalige Junister-Mitarbeiter die Razzien und die darauffolgenden Ermittlungen, die Vorwürfe von Betrug, Steuerhinterziehung, unerlaubten Versicherungsgeschäften, seien überzogen gewesen. Dirk Rogel ist einer von ihnen.
Ich habe diese Vorwürfe von Anfang an nicht verstanden. Ich glaube wirklich, dass man wirklich das gute Gefühl hatte und man sei da etwas ganz Großem auf der Spur. Aber wieso dort so überschießend gehandelt worden ist, ist mir bis heute tatsächlich ein Rätsel.
Rogel leugnet nicht, dass Junis da Fehler gemacht hat. Er findet aber, die Behörden haben zu viel daraus gemacht und dem Unternehmen so mehr geschadet als nötig. Und
deshalb würde ich schon sagen, das war der Auslöser der Krise.
Rogel startet 2017 sogar eine Petition. Er will, dass sich der Sächsische Landtag in einem Untersuchungsausschuss mit dem Agieren der Sonderkommission INES gegenüber Junister beschäftigt. Aber sie scheitert. Nur 246 Menschen unterschreiben. Was sagt Staatsanwalt Reuter dazu? Heute, mehr als 13 Jahre nach der ersten Razzia.
Wir haben nicht öffentlich wirksam ermittelt. Wir haben keine Pressekonferenz gemacht. Wir haben nur Presseanfragen in geringem Maß beantwortet, wie wir verpflichtet sind. Wir müssen das tun.
Kritik an dem Unternehmen gab es schon vorher, meint Reuter.
Und das heißt, nicht wir haben den Ruf von Junister ruiniert, sondern das, was dort passiert ist,
hat dazu geführt, dass andere auch schon Unister kritisiert haben und wir haben dann unsere Arbeit gemacht und haben ermittelt.
Die erste Razzia war 2012. Erst 5 Jahre später werden ehemalige Unister-Manager verurteilt. Daniel Kirchhoff zum Beispiel als ehemaliger Finanzchef, zu 2 Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe. Das Landgericht Leipzig spricht ihn in 3 wichtigen Anklagepunkten schuldig. Betrug, unerlaubte Versicherungsgeschäfte und Steuerhinterziehung. Neben ihm wird der frühere Leiter der Flugsparte auf Bewährung verurteilt. Kirchhoff geht dann nochmal in Revision beim Bundesgerichtshof und wird zumindest in Teilen in der Sache mit den Versicherungen wieder freigesprochen. Diese Strafen wirken, gemessen an den aufwendigen Durchsuchungen und den langen Ermittlungen, fast ein bisschen lasch. Auch das ist ein Argument der Kritiker. Staatsanwalt Reuter sagt aber, man darf eine entscheidende Sache dabei nicht übersehen.
Der Fall ist dadurch geprägt, dass die zentrale Figur leider verstorben ist. Der Tod von Thomas Wagner hat dazu geführt, dass die zentrale Figur dann auch nicht verurteilt werden konnte.
Wäre es nicht zu dem Absturz gekommen, wäre er verurteilt worden?
Ganz sicher wäre er verurteilt worden und zu einer sicherlich sehr viel höheren Strafe als die beiden, die zum Schluss verurteilt worden sind. Auch in dem Urteil wurde immer gesagt, Thomas Wagner war die Hauptfigur, Thomas Wagner hat das gemacht und deswegen müssen die beiden auch geringer verurteilt werden.
Unisters Ex-Kommunikationschef Dirk Rogel glaubt bis heute nicht an Zufälle, was die Krise angeht. Während seiner Zeit im Unternehmen hat er quasi täglich Artikel und Berichte auf dem Tisch, auf die er und sein Team reagieren müssen.
Und das ist auch extrem gut orchestriert gewesen, das muss man schon sagen. Das ist einfach saugut gemacht, PR-technisch handwerklich gut gemacht. Also sowas zu platzieren, das muss man sagen.
Wenn Rogel über die Ermittlungen, aber auch über die Berichterstattung spricht, klingt es so, als habe jemand Unister damals bewusst schaden wollen. Klar, man hatte sich Feinde gemacht. Aber eine Verschwörung gegen Wagner? Gibt's dafür konkrete Anhaltspunkte? Rogel macht zwar solche Andeutungen, aber auch auf mehrfache Nachfrage will er nicht konkret werden.
Spekulieren Sie, ich tue es nicht.
Tun wir auch nicht. Wir können das so viele Jahre später weder belegen noch widerlegen. Rogel ist seit fast 10 Jahren nicht mehr Pressesprecher für Unister. Aber während wir ihm so zuhören, wirkt es manchmal so, als wäre er es heute noch. Als wäre er dem Unternehmen immer noch wahnsinnig verbunden. Bei einer Sache ist er sich sicher. Der Absturz war ein tragischer Unfall. Keine Verschwörung.
Es nützt niemanden. Ne? Also gehen wir davon aus, diese Reise ist in irgendeiner Form initiiert worden. Selbst für die größten Kritiker und Gegner ist der Tod von Thomas Wagner ein Verlust. Es hat niemand davon profitiert.
Im Spätsommer 2016 nimmt man in Leipzig Abschied. Unister hat zur Trauerfeier geladen.
Da gab es 2 von. Eine ist Gott sei Dank, oder ich darf das so sagen, Gott sei Dank nie publik geworden. Das war die familiäre oder die im engsten Freundeskreis. Aber wir hatten tatsächlich eine recht große Trauerfeier, die wir in der Kongresshalle in Leipzig abgehalten haben.
In der Kongresshalle am Zoo stehen an diesem Tag 2 große Fotos auf einer Bühne. Daneben viele Blumen. Auf den Trauerschleifen Beileidsbekundungen von Partnern und Mitbewerbern. In stiller Anteilnahme Google steht auf einer in Gold und Weiß.
Ich glaube, es war Stilvoll. Es waren viele Menschen da. Es war eigentlich ein kleines Branchentreffen. Die Touristik hatte deutlich Überhand. Aber das ist ja auch okay so. Und ja, ich glaube, es war eine würdige Verabschiedung für Thomas und Oliver. Beiträge, wir reden immer nur von dem einen. Es waren 2 Top-Menschen, die dort ums Leben gekommen sind. Auch Oliver Schilling hat eine wichtige Rolle im Unternehmen gespielt, die dort wirklich, glaube ich, gut nochmal in Erinnerung gerufen worden sind.
Unister selbst hätte die Feier übrigens gar nicht mehr finanzieren können, erzählt uns Rogel. Die waren ja insolvent. Stattdessen hätten Geschäftspartner und der Rest der Branche dafür zusammengelegt.
Und dann haben sie das Lied gespielt, Major Tom. Und das fand ich ganz süß und berührend.
Der Song, den Korosidis meint? Space Oddity. In dem Lied singt David Bowie von dem Astronauten Major Tom, der ins All fliegt und plötzlich den Kontakt zur Erde verliert. Daraufhin treibt er allein durch die Weite. This is ground control to Major Tom.
Sagt doch alles, oder? Er war Major Tom. Und er ist geflogen. Now it's time.
Was bleibt von Unister, dem großen Leipziger Internetimperium, 10 Jahre nachdem Thomas Wagner starb? Das Insolvenzverfahren läuft heute noch. Für Unister bedeutete die Pleite das Ende. Es war aber nicht das Ende seiner Marken und Portale. Schon wenige Monate später wurden Teile des Unternehmens verkauft, erzählt uns Insolvenzverwalter Lukas Flöter.
Der Investor, der dann übernommen hat, hat alle Arbeitnehmer übernommen und hat die dann weiter beschäftigt. Da gab es also keine Massenentlassung. Wir haben das Lebenswerk von Thomas Wagner letztlich erhalten und es ging weiter und es geht bis heute weiter. Auch das nicht allein mein Verdienst, sondern eben der Verdienst der Mitarbeitenden vor Ort bei Unister, die auch mit dafür gekämpft haben und deswegen diesen Erfolg auch einfahren konnten.
Eine tschechische Beteiligungsgesellschaft übernimmt Ende 2016 den Geschäftsbereich Reisen. Heute gehört das Ganze einer polnischen Holding. Viele aus der alten Belegschaft konnten ihre Jobs behalten. Die Seite abindenurlaub.de gibt's noch. Auch flüge.de gibt's noch. Sie gehören zu anderen Firmen, aber man kann da heute noch buchen. Auch die Nachrichtenseite news.de wird noch betrieben. Unister existiert nicht mehr. Aber die Ideen funktionieren im Netz weiterhin.
Ich würde die These wagen, dass wenn das Management von Unister früher erkannt hätte und früher die Reißleine gezogen hätte, dass man durchaus eine gute Chance gehabt hätte, sich über ein Sanierungsverfahren neu aufzustellen.
So, und können Sie sich vorstellen, was ein Thomas Wagner gerockt hätte mit dem Unternehmen. Leipzig hätte mit diesem Unternehmen eines der größten Internetunternehmen in Europa gehabt.
Wagner war, da sind sich die, mit denen wir gesprochen haben, einig, ein Ausnahmetalent.
Ich meine, am Ende ist die Geschichte von Unister eine Geschichte von, aus meiner Sicht, das werden die nicht gern hören, aber auch so ein bisschen Plattenbaujungs aus Dessau. Und wo Thomas der Brain war, natürlich war der genial.
Als wir mit dieser Recherche angefangen haben, wollten wir vor allem die Geschichte des Unternehmens erzählen, nicht die von Thomas Wagner. Je mehr Einblick wir bekommen haben, desto klarer wurde aber, beides ist untrennbar miteinander verknüpft.
Ich habe auch keine rechtssichere Definition von Genie, keine Frage. Aber er hat mit Sicherheit viele geniale Ansätze gehabt. Und er hatte definitiv eine Auffassungsgabe und auch eine Rechnerkapazität in seinem Hirn, die einzigartig war. Ja, vielleicht ist er schon so ein bisschen der deutsche Mark Zuckerberg. Ich finde schon.
Starker Vergleich auf jeden Fall.
Aber. Ja, aber zu Recht, wie ich meine.
Ich habe immer so ein Störgefühl, wenn die CEOs erfolgreicher Internetfirmen unkritisch als Genies bezeichnet werden. Die Jobs, Zuckerbergs, Musks dieser Welt. Großartige Ideen, Pioniergeist, ein bisschen spleenig. Klar, sowas fasziniert uns. Thomas Wagners Führungsstil hat damals viele beeindruckt. Schnelle, mutige Entscheidungen, ins Risiko gehen. Wagner scheint niemandem so sehr vertraut zu haben wie sich selbst. Und vielleicht war genau das seine größte Schwäche.
Wenn man so gigantisch erfolgreich ist, ein Unternehmen von null auf so eine Größenordnung aufbaut, von allen wird, kriegt man den roten Teppich ausgeliefert und alle sagen, ui, was ist das hier und wie groß und wie toll, gerade in den Zeiten, wo es besonders gut läuft, glaube ich schon, dass es sehr schwer ist, dann zu sagen, ich versuche, so eine selbstkritische Haltung einzunehmen.
Und es hätte da eben dringend ein Korrektiv hergemusst im Unternehmen, also entweder ein anderer Mitgründer oder ein anderer Manager, der dort das Ganze ausgleicht und auf einen Weg zurückbringt, dass es wieder ein normales Unternehmenshandeln wird, was auf Dauer funktionieren kann. Aber das hat leider niemand geschafft.
Aber ich weiß nicht, ob diesen Mann irgendwas wirklich nachhaltig aufgehalten hätte. Also ob eine Haftstrafe, eine Gefängnisstrafe, der irgendwann geläutert aus dieser Sache rausgekommen, ich weiß es nicht. Das deutsche Recht wahrscheinlich im Zweifel. Aber nicht die Einsicht.
Wenn es um Internetphänomene der Nuller- und Zehnerjahre geht, dann ist so ein typischer Spruch, das Internet war damals wilder Westen. Da gab es viel weniger Regeln als heute. Fakt ist aber auch, Unister hat geltendes Recht verletzt und ist dafür verurteilt worden. Auch wenn der Hauptverdächtige nicht mehr angeklagt werden konnte.
Wenn dieser Power, die er hatte, dieses Mitreißende, wenn das aber in geordneten Bahnen gelaufen wäre, dann hätte er trotzdem was schaffen können. Vielleicht nicht so kometenhaft, wie Younes da aufgestiegen ist, ja, aber in anderer Art und Weise. Und deswegen bedauere ich es eigentlich, dass er, weil das ist ja auch eine ostdeutsche Geschichte, ne? Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren wie er, ne? Ich bin im Nachbarkreis geboren. Das ist natürlich auch eine ostdeutsche Story, die dort erzählt wurde.
Für mich bleibt eine der größten Fragen: Was hat diesen Mann angetrieben? Luxus scheint es nicht gewesen zu sein. Persönlicher Reichtum auch nicht. In Wagners Erbe war nichts übertrieben Wertvolles zu holen gewesen. Das zeigte das Insolvenzverfahren. Keine Kunstsammlung, kein Penthouse, keine Rolex-Uhren. Aber was war es dann?
Das einzige Diabolische, was ich ihm vielleicht unterstellen würde, war der Kick und der Spaß, wenn er das Ding gewuppt hat. Also wenn er es halt, obwohl man ihm gewarnt hatte, obwohl es andere nicht gepackt haben, obwohl Recht dagegen spricht, obwohl es finanziell ein heißes Ding war, obwohl es technisch wirklich eng genäht war, hat das gewuppt. So war der. Also dann hat er sich gefreut und er hat auch ganz viel gelacht.
Weil er halt auch ein Kind aus meiner Sicht war, wie im Sandkasten. Die haben sie Kinder, die spielen ordentlich, und sie spielen Kinder, die machen, was sie wollen. Thomas war eher so, macht, was er will. Aber es war nicht böse, es war halt Thomas.
Thomas wollte spielen. Das ging nicht um Vernunft und Einsicht. Der wollte Spaß haben und er hatte Spaß. Und das war sicherlich auch auf den Rücken vieler, die mitgemacht haben. Viele, wir haben alle mitgemacht. Also das muss man auch sagen, wir waren alle in diesem Boot und wir haben es auch gewusst.
Ich hätte Thomas Wagner das alles wahnsinnig gerne selbst gefragt. Es gibt ein längeres Textinterview mit ihm von 2015. Da sagt er einen Satz, der, auch wenn er fast klingt wie so ein Kalenderspruch, diesen Mann und die ganze Start-up-Welt ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und der in seinem Fall irgendwie tragisch-ironisch ist. Stillstand ist mit einem schleichenden Tod gleichbedeutend. Younester treibt auch die ehemaligen Mitarbeiter immer noch um. Alle, mit denen wir sprechen, beschäftigt die Zeit dort noch. Im Positiven wie im Negativen. Was bleibt, ist mehr als die Marken und Portale. Mehr als ein Wirtschaftskrimi. Für die, die damals dabei waren, ist die Geschichte von Thomas Wagner und Younester mit dem Tag stehen geblieben, an dem das Flugzeug abgestürzt ist. Es ist wie ein Traum, aus dem man zu früh hochschreckt und über den man noch den ganzen Tag nachdenkt. Weil man nicht weiß, wie er ausgegangen wäre.
Ich weiß, ein Kollege plant sogar eine große Revival-Party. Bin gespannt, ob das klappt. Logistisch nicht ganz einfach, wenn die wieder so werden soll, wie sie damals mal waren. Aber ich treffe mich schon noch regelmäßig mit den Kollegen. Ich versuche auch hier und da mal nach Leipzig zu kommen. Und es sind eigentlich immer sehr schöne Abende, ja.
Revival-Party?
Ja, ohne Presse, Entschuldigung.
Okay.
Nehme ich zumindest an, ich plane sie nicht.
Zum Schluss haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch den Podcast 6.30. Heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird nicht einfach steif vorgelesen, sondern es wird persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie einer der Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt, nur dass es um Politik, Gesellschaft und eben Nachrichten geht. Als Hörer könnt ihr euch Themen wünschen und eure Meinung dalassen. Den Link zum Podcast 6.30 packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Ich bin Sophia Wetzke, Head-Autorin und Host dieses Podcasts. Wir danken allen, die für dieses Projekt mit uns gesprochen haben. Recherche und Autoren: Marc Zimmer und Anton Zirk. Dramaturgische Beratung: Christina Ebelt. Creative Producer und Regie: Max Stern. Musik: Jakob Hersch. Studioaufnahmen: Steffen Stark. Sounddesign und Mix: Jakob Hersch und Ole Zender. Cover von Hello Gorowski. Distribution Studio Soma: Aishegül Öztekin. Distribution MDR: Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Technische Distribution MDR: Theresa Wünsch. Fact-Checking MDR: Dörte Hanisch und Alexander Roth. Redaktion MDR: Marvin Stanke. Redaktionsleitung MDR: Olivia Gattermann. Herstellungsleitung MDR: Steffen Thier. Executive Producer, Max Stern für Studio Soma und Olivia Gattermann für den MDR. Eine Produktion von Studio Soma und Zimmer und Zirk im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.